Und wir schauen jetzt in diesem Mittagsmagazin einmal in die Hauptstadt nach Berlin, wo diesen Monat noch eine Ausstellung zum Do-It-Yourself-Design zu sehen ist. Diese sogenannte DIY-Kultur ist eine Bewegung, die vermeintlich relativ modern ist. Menschen entwerfen selbst Dinge, stellen sie selbst her und verwirklichen so ihre eigenen Ideen. Die DIY-Kultur, also die Kultur des Selbstherstellens, scheint derzeit sehr beliebt zu sein. Ein ausschließlich modernes Phänomen ist DIY aber eigentlich nicht, denn kreativ waren die Menschen ja schon immer. Innovative Ideen gab es auch schon immer. Mit dem, was die Menschen im letzten Jahrhundert selbst erschaffen haben, damit befasst sich nur eine Ausstellung, die derzeit im Bröhan-Museum in Berlin zu sehen ist. Den Direktor des Bröhan-Museums und Kurator der Ausstellung, Dr. Tobias Hofmann, habe ich jetzt hier zum Thema am Telefon. Schönen guten Tag, Dr. Hofmann.
Hallo Frau Reichert.
Was versteht man denn jetzt genau unter dem Begriff DIY? Also ist das alles, was man selbst macht? Ist das alles damit gleichzusetzen, was DIY eigentlich bedeutet?
Ja, es ist letztendlich eine Aufforderung, die Dinge selber zu machen, das Produzieren selber in die Hand zu nehmen. Und das kann dann sehr weit gefasst sein. Wir betrachten in der Ausstellung natürlich eher eben die Schnittmenge mit dem Design, wo es auch um gute Gestaltung geht. Aber letztendlich lässt sich das nicht auf Möbel, sondern auf sehr viel erweitern, auf das Urban Gardening bis hin letztendlich zum Kochen, was ja auch immer ein Selbermachen ist.
Sie stellen jetzt auch in Ihrer Ausstellung eine historische Entwicklung der DIY-Kultur des vergangenen Jahrhunderts dar. Können Sie da ein paar historische Eckpunkte nennen, die im letzten Jahrhundert, was DIY angeht, so wichtig waren?
Also wir sind ja ein Jugendstilmuseum und deswegen war uns gerade eben dieser Aspekt wichtig, zu gucken, wann beginnt das Ganze eigentlich und gibt es vielleicht Überschneidungen mit dem Jugendstil. Und das war das Faszinierende zu sehen, Jugendstil und die DIY-Bewegung entstehen parallel, als man sich darüber Gedanken macht, will man die industrielle Produktion das ist der Beginn der Industrialisierung um 1900 in Deutschland, in England geht es schon ein bisschen eher los. Will man das akzeptieren, dass all die Dinge aus der Fabrik kommen und man mit der Produktion gar nichts mehr zu tun hat? Oder will man dem etwas entgegenstellen? Und das ist eigentlich der Auftakt, sowohl für den Jugendstil wieder sehr stark aufs Handwerk zu setzen, auf die schöne Gestaltung der Dinge, als auch der Do-It-Yourself-Bewegung zu sagen, wir machen die Dinge selber. Das war das auslösende Moment. Und dann spiegelt sich das eigentlich wieder im 20. Jahrhundert in Krisensituationen, Weltwirtschaftskrise um 1930. Wie kann man überhaupt Möbel so günstig wie nur irgendwie möglich entwerfen und herstellen? Da bekommt die DIY-Bewegung wieder einen entscheidenden Push. Nach 45, in den 50er Jahren, in der Aufbauphase Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, aber natürlich auch Amerika, eine ganz wichtige Entscheidung. Und dann 70er Jahre mit der Flower Power Bewegung, die letztendlich eben das tradierte Möbel, das tradierte Wohnen abgelehnt haben und sich überlegt haben, wie kann man eigentlich Einrichtungen auch anders machen, wie kann man das anders denken und auch anders gestalten.
Sie haben auch gerade schon angesprochen, in 30er Jahren und dann vor allen Dingen auch nach dem Ersten Weltkrieg entstanden viele Do-It-Yourself-Entwürfe. Sie haben schon gesagt, man musste sich was ausdenken, um irgendwie durch diese kriegszerstörten Gebiete da trotzdem drin wohnen zu können, daraus was zu machen. Können Sie da vielleicht Beispiele nennen und wie spiegeln diese Entwürfe, die es damals gab, auch die damalige Zeit einfach wieder?
Also das wichtigste Designobjekt, was wir in der Ausstellung zeigen, ist um 1930 ein Möbelprogramm, das Gerrit Thomas Rietveld, ein holländischer Style-Künstler und Architekt und Designer, entwirft, der nun eben erstmals eine Broschüre publiziert, indem er die genauen Aufmaßungen und Materialvorschläge für ein ganzes Möbelprogramm vorstellt und eben nur diese Broschüre verkauft, mit der Idee, dass wirklich vor allem die Arbeitslosen hingehen und diese Dinge selber bauen. Und da ist seine Idee eben von Crate, also von Kistenholz auszugehen, das eigentlich für die Kistenproduktion hergenommen wird, weil er sagt, da kommen die Leute am einfachsten ran. Dieses Material gibt's überall. Da kann ich mir auch eine Kiste auseinanderbauen und daraus eben einen neuen Stuhl, einen neuen Tisch oder ein neues Bett zusammenzimmern.
Wenn wir jetzt mal von der Historie zur Motivation kommen, wenn Menschen als Designerin und Designer bezeichnet werden, dann ist ja irgendwie immer klar, was das genau heißt, was diese Künstler darstellen, aus welchen Beweggründen sie die Dinge aber herstellen. Das fragt man sich schon, geht es denn um Innovation oder geht es eher um eine besondere Form der Zweckmäßigkeit oder geht es darum, Menschen jetzt zum Beispiel preiswert hilfreiche Dinge in die Hand zu geben? Also wozu und warum entwerfen denn Designer eigentlich bestimmte Dinge? Auf welche Aspekte gehen Sie da vielleicht auch in der Ausstellung ein?
Also das ist hochinteressant, gerade in der Gegenwart, weil sich es nicht mehr eindeutig feststellen lässt. Es gibt Designer, die sagen, immer noch diesen sozialen Aspekt haben, wie der Van Bole-Menzel hier in Berlin, der ein Hartz-IV-Möbelprogramm entwickelt hat, zu sagen, billige Möbel zum selber bauen, so einfach wie möglich für die Leute, die sich finanziell keine teuren Möbel leisten können. Ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist das Weiterentwickeln von Ideen. Dass man eben heute einen Designprozess und eine Designidee nicht mehr so versteht, dass ein Genie die mal in die Welt setzt und die dann unverrückbar feststeht, sondern so ein Open-Source-Gedanke. Ein Designer speist seine Idee ins Netz ein, stellt die zur Verfügung, stellt sie auch zur Weiterentwicklung und zur Optimierung durch andere kreative Köpfe zur Verfügung. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Oder aber natürlich auch der Weg, wie es zwei junge Designer, die das als Diplomarbeit oder an den Hochschulen gemacht haben, mit Johannes Kunz und der Frau Schulze von der Burg Giebichenstein aus Halle übrigens, die nun ganz neu das Design neu verstehen. Johannes Kunz hat als Diplomarbeit eine mobile Werkstatt entwickelt, wo er sagt, ich muss eigentlich gar nicht mehr etwas Eigenes entwerfen, sondern ich stelle mein technisches Können, mein Know-how mit den Maschinen und auch mein Know-how als ausgebildeter Gestalter zur Verfügung und geht mit dieser fliegenden Werkstatt in die Berliner Hinterhöfe und bietet seinen Mitmenschen eben sein Können an. Oder Frau Schulze, die einen 3D-Drucker für die Nahrungsmittelproduktion entwickelt hat und dort gehäckselte Insekten verarbeitet, um auf den Fleischkonsum oder auf einen Ersatz für Fleischkonsum aufmerksam zu machen und einen nachhaltigen Umgang mit Nahrungsmitteln anzuregen. Also das Design greift Ideen der Do-it-yourself-Bewegung auf und denkt einfach über einen völlig neuen Designbegriff auch nach.
Sie zeigen ja in Ihrer Ausstellung eine Reihe von Objekten, beispielsweise jetzt auch von Gerrit Riedfeld, den haben Sie ja auch schon erwähnt. Und der war ja auch an der Künstlergruppe The Style oder The Steel beteiligt. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht.
The Style.
The Style. Auch heute gibt es ja viele Kreativgruppen, die jeweils aus halt unterschiedlichen Motivationen heraus, wir haben ja auch gerade eben schon ein paar genannt, gemeinsam Werke erschaffen. Gerade in der heutigen Zeit wird da unter anderem auch viel Wert auf weitestgehend halt Unabhängigkeit auch vom kommerziellen Markt gelegt. Also die Menschen verwerten halt auch oft Dinge wieder, die andere oder sie selbst zum Beispiel nicht mehr brauchen, machen halt aus Dingen auch etwas anderes, verwerten sie in anderen Formen wieder. Die Menschen bereichern sich dann gegenseitig auch mit ihren Ideen und vieles in solchen kreativen Gruppen passiert nicht, um es auf den kommerziellen Markt halt zu etablieren oder halt aufgrund, sondern eher aufgrund einer Form der, ja, man könnte es eigentlich auch schon Selbstermächtigung nennen. Können Sie da Beispiele derartiger DIY-Kulturen nennen und beschreiben, die es halt auch im letzten Jahrhundert gab, die sich unabhängig vom Markt etabliert haben?
Also das Do-it-yourself ist letztendlich das auch einer der Grund, Motivationen, Do-it-yourself zu machen, ist ja etwas überhaupt jenseits des etablierten Marktes zu machen. Neue Wege der Gestaltung und auch neue Wege der Produktion zu suchen. Und das ist letztendlich immer eins der ganz entscheidenden Grundmotive gewesen dieser Bewegung. Auch eben so eine durchaus Konsum- und kapitalismuskritische Position. Sich nicht vom Markt diktieren zu lassen, was man macht und wie man die Dinge macht. Insofern lässt sich das eigentlich durchs ganze 20. Jahrhundert verfolgen. Was auch hochinteressant ist, ist, dass das Do-it-yourself jetzt sich auch ein bisschen weiterentwickelt in Do-it-together. Eben, jemand hat nicht die Idee alleine für sich gepachtet und sorgt dann auch für die Ausführung, sondern Teamarbeit, Team Co-Producing Systems. Also das ist ganz, ganz spannende Bewegung. Und da gibt es so viele Beispiele, dass ich da eigentlich jetzt fast gar keins herausgreifen möchte, weil es letztendlich fast auch in jedem der Ansätze mit drin steckt.
Da kann man ja dann auch einfach zum Beispiel in die Ausstellung gehen. Und Sie schreiben ja in Ihrer Ankündigung zur Ausstellung, dass besonders auch in Berlin, also die Ausstellung ist ja in Berlin geradezu, die Hauptstadt der DIY-Bewegung geworden ist. Wie ist denn Berlin jetzt dahin gekommen?
Also das ist, glaube ich, eine Entwicklung aus den Anfang der 2000er Jahre, als hier einfach auch der Wohnraum noch sehr günstig war. Das beflügelte natürlich die jungen Gestalter, in diese Stadt zu kommen, in diese ja auch attraktive Stadt, und hier die Plätze zu besetzen, entweder tatsächlich die Häuser zu besetzen oder auch sich die günstigen Mieten zunutze zu machen, um sofort kleine Start-ups zu gründen, kleine Geschäfte aufzumachen und diese Dinge anzubieten. Also wenn man heute eben durch die jungen Bezirke Neukölln und Wedding geht, findet man zig Repair-Werkstätten oder kleine Modegeschäfte, die das Upcycling betreiben, aus alten Klamotten neue Entwürfe fertigen, oder so Geschäfte, Schneidergeschäfte, die eben anbieten, dass man dort selber Entwürfe machen kann, oder natürlich auch die Fab Labs, diese top eingerichteten Werkstätten mit den Hightech-Maschinen, die man dann eben wie so beim Carsharing für eine bestimmte Zeit mieten kann und dort mit diesen Hightech-Maschinen arbeiten kann. Also das, wir im Museum zeigen Produkte und wir thematisieren, wie das Ganze gemacht wird. Eigentlich muss man dann sofort rausgehen in die Stadt und mit offenen Augen durch die Stadt gehen, und dann findet man sofort an fast allen Ecken die Ansätze der DIY-Bewegung.